So, dann einen Auftrittsapplaus bitte für den Philipp Meuler.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und das Willkommen heißen. So, ich schaue kurz, wie das Bild noch ein bisschen größer bekommen wird. So, ich glaube, das müsste passen. Ja. Was ist Geld? Wer hat sich denn schon mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt? Was Geld ist, wie es zusammenhängt mit uns? Doch ein paar, ja. Ja, was ist Geld? Man kann es in verschiedenen Art und Weise betrachten, historisch, auch psychologisch. Ich möchte mich hier mal eher auf die technischen, praktischen Sachen beschränken. Geld ist als Erfindung von uns quasi einmal ein Tauschmittel, auf jeden Fall, das ist klar. Auch ein Wertaufbewahrungsmittel, wo ich Werte für später aufbewahren kann, zum Beispiel in der Pension oder wenn schlechte Zeiten anbrechen. Und auch als Wertemaßstab kann ich es verwenden, kann heute auch eine Niere spenden und mir ausrechnen, wie viel Bier ich dafür bewirken bekäme. Das alles kann Geld bewirken. Ja, Geld hat auch die Eigenschaft, allen anderen Gütern überlegen zu sein. Das ist eine sehr wichtige Sache. Geld ist einfach zu transportieren, Geld verdirbt nicht. Heute kann man es auch transferieren in Zeiten des elektronischen Geldes. Und diese Überlegenheit führt dazu, dass Geld eigentlich immer präferiert wird von den Wirtschaftsteilnehmern. Das heißt, Geld wird mehr als alle anderen Waren im Regelfall gehortet. Und wenn dies passiert, dass Geld gehortet wird, fehlt es dem Wirtschaftskreislauf. Das heißt, die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Damit dies nicht passiert, gibt es zwei Wirkmechanismen, und zwar Zuckerbrot und Peitsche, Zinsen und Inflation. Diese beiden Wirkmechanismen dienen dazu, dass wir dazu neigen, das Geld nicht zu sammeln zu Hause, sondern wieder den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Das Problem bei den Zinsen ist, dass damit auch der Zinseszinseffekt verbunden ist und dieser lässt eine Menge, die verzinst ist, immer stärker anwachsen. Das heißt, das Wachstum ist nicht linear in einer Kurve, sondern das geht immer steiler nach oben, bis es irgendwann sprichwörtlich durch den Plafond schießt. Das ist mathematisch so geregelt. Was bedeutet das? Heilige Kuh, Wachstum. Haben sich viele von uns vielleicht schon gefragt, warum wir immer wachsen müssen? Wirtschaft muss wachsen, Wachstum schafft Arbeit. Der Grund ist, dass die Zinsen bedient werden müssen. Weil die Geldmenge, die anwächst durch den Zins, kann durch zusätzliche Waren gedeckt werden. Dann entsteht ein Gleichgewicht und das System funktioniert. Und dieser Druck, der Zins der Wirtschaft auferlegt, den spüren wir. Das ist etwas, was wir einerseits bemerken an unserer Umwelt, die immer mehr Schaden nimmt durch unsere Wirtschaft, unser Tun. Auch Abbau an Ressourcen ist ein ähnliches Thema, was dazu passt. Aber natürlich auch in stetig steigenden Effizienz- und Spardruck auf staatlicher Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Jeder, der heute im Arbeitsleben mehr oder weniger verhaftet ist, wird das unterschreiben können. Das wird immer ein bisschen enger. Und das ist eigentlich der Druck, der auf der Wirtschaft lastet, der von diesem Zins, der danach verlangt, gespeist wird. Trotzdem ist exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt, in der wir leben, nicht möglich. Das heißt, irgendwann werden die Zinsen der Wirtschaftsleistung davon eilen. Das ist genau das, was jetzt auch passiert, wo der Lebenszyklus dieser Währung, die wir haben, sich dem Ende zuneigt. Die Folge daraus sind Ausfälle, sprich Kredite werden nicht mehr bedient, Vermögen geht verloren, die Finanzkrise wird grüßen oder gar der Kollaps. Nachdem wir heutzutage eigentlich schon immer so den Kapitalismus und eher schon die Planwirtschaft betreiben, weil der Freimarkt ist eigentlich schon zusammengebrochen 2007, seitdem tun wir das nur mehr künstlich am Leben erhalten, haben wir diesen Zeitpunkt schon hinter uns. Was bewirkt der Zins noch? Auswirkungen auf alle Investitionen. Wenn ich nämlich eine Investition mache, dann vergleiche ich dies immer mit dem Kapitalmarktzins. Sprich, auf der anderen Seite, wenn ich ein Projekt habe und Geld benötige, muss ich mindestens die Rendite anbieten, die auf dem Markt anbieten würde, sonst sagt der Investor, da brauche ich mein Geld gleich zur Bank oder am Aktienmarkt wer der dort besser beginnt. Das heißt, dieser Druck der Zinsen, der wird auch weitergegeben an andere Sachen. Natürlich direkt an Kredite, klar, aber auch an Mieten, Verpachtungen und auch in allen täglichen, allen Gütern des täglichen Bedarfs steckt ein gewisser Anteil, mal mehr, mal weniger, an Zinsbelastung. Das heißt auch jemand, der sagt, ich habe keinen Bankkredit und ich habe auch mein Eigenheim, da geht mir das Thema nichts an, weit gefehlt. Erstens, in den Produkten steckt das drin, zweitens natürlich, wir sind alle Staatsbürger, zahlen Steuern und ein Teil der Steuerlast geht auch in den Schuldendienst. Das heißt, dem kommt man eigentlich nicht aus. Und warum ist der Preis in allen Gütern enthalten? Der Anteil des Zinses in allen Preisen enthalten, weil einfach im Zuge der Produktion, durch die ganze Produktionsverkettung, das kann bei der Werkzeugkiste beim Eisenerz anfangen, geht über die Fabrik bis hin zum Baumarkt oder wo man es halt immer kauft, da braucht man es nicht mehr so lange. Dort wird auch immer Kapital benötigt, wird gemietet, wird gepachtet und dadurch entsteht auch hier ein Betrag, der für Zinsen bezahlt werden muss, den letztendlich der Kunde dann bezahlt, wenn er das Produkt kauft. Ein weiterer Eckpunkt, den man über Geld wissen sollte, ist die Geldschöpfung. Es glauben immer noch sehr viele Menschen, dass Geld ausschließlich irgendwie vom Staat hergestellt wird, dass das eine staatliche Institution ist oder gestützt ist. Dem ist leider nicht so. Es wird zwar ein Teil von der Notenbank auch vergeben, doch das meiste wird von Privatbanken geschöpft. Das heißt, das Geldsystem ist eigentlich in Privathand zu einem großen Teil. Dadurch, dass nur eine gesetzliche Mindestreserve notwendig ist, kann die Bank das Geld, was sie erhält, in vielfacher Art und Weise in Form von Krediten wieder in den Markt hineinbringen. Das heißt, Geld, weil Kredit ist gleich Geld, entsteht hier quasi aus dem Nichts. Und das geschieht allerdings auch, wenn der Staat Geld benötigt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil hier wir eigentlich mit dem Staat in dieses Schuldsystem hineinschlittern. Also wir kommen dem auch nicht aus. Das Rückzahlen der Schulden ist in keinster Weise möglich und auch nicht vorgesehen für Staaten. Was bedeutet, dass Vermögen auch äquivalent sind zu Schulden? Das heißt, für jeden Euro, den es an Vermögen gibt, oder Dollar, was auch immer, gibt es theoretisch einen Dollar oder Euro an Schuld. Und solange die Vermögen wachsen, werden auch die Schulden wachsen. Was wir auch bemerken sollten, ist, dass wir heute Fiat-Geld haben. Fiat heißt es in Erde. Das bedeutet, wir haben ungedecktes Geld, welches nicht durch einen Goldstandard oder ähnliche Sachen wertmäßig gedeckt ist, sondern das Geld ist eigentlich ja, wertlos, kann man so sagen. Es hat eigentlich nur den Wert, den wir ihm beimessen, indem wir ihm unser Vertrauen schenken. Die Geldmenge ist aber dadurch eigentlich auch beliebig erweiterbar. Das heißt, durch diese Nichtdeckung kann man die Geldmenge aufblasen, ohne irgendwann an Grenzen zu stoßen. Natürlich gibt es auch Nutznießer dieses Systems, das sind natürlich die Kapitalbesitzer, wobei ich das hier sehr generell halten möchte. Kapitalbesitzer ist eigentlich jeder, der irgendwo Zinsen bekommt. Natürlich akkumuliert sich das Kapital bei bestimmten Menschengruppen, Firmen, Banken, das ist wohl schon wahr, aber im Prinzip jeder, der am Kapitalmarkt ein Vermögen besitzt. Die großen Kapitalbesitzer oder die Big Player haben natürlich auch einen gewissen Einfluss. Geld ist Macht, wie wir alle wissen, und dieser ist mannigfaltig. In der Wirtschaft ist es relativ eindeutig, hier gibt es Aufsichtsräte, Aktionäre, Firmeninhaber, die natürlich auch den Ablauf in der Firma mitbestimmen. In der Politik ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen, es gibt doch auch legale Wege der Parteifinanzierung, gerade in den USA ist es sehr populär. Natürlich auch Postenschacher, Korruption, alles Mögliche, wo Geld und Politik Hand in Hand gehen. Und letztlich auch die Medien, vor allem die großen Massenmedien, sage ich jetzt einmal, die, wenn man sich so manche Untersuchungen anschaut, in erschreckend wenigen Händen liegen. Also die großen Verlage, Tageszeitungen, Fernsehsender sind oft Besitztum von wenigen Firmen, wenigen Konzernen oder Familien. Und diese Nutznießer des Systems haben natürlich kein Interesse, sich selbst das Wasser abzugraben und werden eher danach trachten, das aktuelle Geldsystem am Leben zu erhalten und das nicht gegen etwas anderes auszutauschen. Und es ist dann auch diese Ordnung, die wir hier dargestellt haben. Oben sind die Banken und Kapitaleigner, darunter der Einfluss auf Politik, Medien und Konzerne. Und die wiederum stehen in Interaktion mit den Wirtschaftsarbeitern, mit der Bevölkerung, mit den Menschen. Also dieses Machtsystem, dem muss man sich ja auch mal bewusst werden. Und dann erklärt sich auch ein bisschen das, was ich sehr oft in unserer Welt schon beobachten muss, dass wir eigentlich mit dem Geldsystem etwas haben, ich habe es heute in der Früh schon mal angesprochen, wo wir alle drin verhaftet sind. Es kommt eigentlich keiner von uns heute ohne Geld aus, irgendwie haben wir immer damit zu tun. Das Geldsystem ist wie ein Fundament. Und wenn das Geldsystem nicht gut funktioniert, wenn das Fundament brüchig ist, kann ich daraus kein Haus bauen. Wir bauen aber eigentlich sehr viel in Geld auf. Es wird alles in Geld ausgedrückt, es wird vieles mit Geld bewertet, quantifiziert, entschieden. Gesellschaft, Staat, Wirtschaft baut darauf auf. Und was wir aber beobachten können, ist allzu oft, dass die Diskussion und Berichterstattung sich immer da oben abspielt. Das Geldsystem wird eigentlich nur angekratzt, hauptsächlich wird oben diskutiert, wie man das machen könnte, und Teile, Herrscher, Bogen und Spiele, ganz verschiedene Konzepte bieten hier ein. Und meiner Meinung nach müssen wir unbedingt dazu übergehen, auch das Fundament in Angriff zu nehmen. Ja, ist eine Lösung in Sicht? Kommen wir dem irgendwie aus? Das, was ich beobachte, ist, dass momentan Wert darauf gelegt wird, das System am Leben zu erhalten. Es wird auf Zeit gespielt. Das System wird künstlich am Leben erhalten durch Verstaatlichung von Schulden, Bankenrettungen. Wenn das nicht mehr ausreicht, gibt es gemeinsame Haftungen, die wahrscheinlich bis zum globalen Maßstab raufgehen können. Trotzdem glaube ich, dass das nicht die Lösung bringen wird. Es wird möglicherweise wieder einen Crash geben. Vielleicht wird der Crash aber auch zum Dauerzustand, je nachdem wie kreativ die Betreiber dieses Geldsystems sind und welche Wirkmechanismen sie haben, aber auch wie die Menschen agieren, wie wir darauf reagieren. Und wir können jetzt den Crash überstehen und wieder von vorne anfangen. Wir können auch in diesen Zustand uns immer tiefer hineinwurschteln und versuchen, irgendwie zu überleben, ohne dass uns das Geld von diversen Playern wie Staaten oder Firmen aus der Tasche gezogen wird. Oder wir können versuchen, das System zu ändern. Ein langfristiges Einpendeln halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich, weil, wie vorher erwähnt, dieser Zinseszinseffekt eigentlich eine mathematische Größe ist und momentan es keine Tendenz gibt, die freie Marktwirtschaft auch insofern wirken zu lassen, als dass diese Entspannung wieder stattfindet zwischen Vermögen und Schulden, dass sich das Ganze wieder entspannt. Ja, gibt es Alternativen oder ist es alternativlos? Ich finde das Bild immer recht witzig, weil es ist, wenn man das Wort alternativlos in Google eingibt, das dritte Bild, was man findet. Nein, rhetorische Frage, natürlich ist es nicht alternativlos, wie uns hier immer gesagt wird. Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen, von denen ich jetzt gerne drei kurz anreißen würde, die theoretischer Natur sind und dann auch dazu übergehen möchte, ein paar praktische Ideen beizusteuern, wo man sich selbst wehren kann, etwas tun kann, etwas verändern kann. Ja. Das erste Konzept ist von der Wissensmanufaktur, das ist eine Gruppierung in Deutschland, die einen Plan B erschaffen hat. Er besteht aus vier Komponenten, die wie ein Komponentenkleber auch zusammenwirken müssen. Da kann keine Komponente, kein Teil dessen für sich alleine stehen. Der erste Punkt ist, Geld muss fließen. Realisiert soll das werden mit dem Modell des Fließgeldes nach Silvio Gesell, wer das vielleicht schon gehört hat. Das heißt, dass ein Umlaufimpuls implementiert wird in Form einer Umlaufgebühr. Das heißt, das Geld wird sukzessiv wertlos, so wie es heute auch schon ist mit der Inflation in einer anderen Art und Weise und auch mit dem entscheidenden Unterschied, dass während heute die Zinsen denen zufließen, die das Kapital besitzen, würde die Umlaufgebühr der Allgemeinheit, nämlich dem Staat, zugutekommen. Und durch diesen Mehrgewinn, durch diese zusätzlichen Einnahmen, könnte dann das zweite realisiert werden, das bedingungslose Grundeinkommen, das sicher auch die meisten von Ihnen schon gehört haben. Bei der Frage der Finanzierung muss man sich vor Augen führen, dass bereits heute sozial Schwache oder Pensionisten, alles mögliche Arbeitslose schon Zuwendungen bekommen, Da gehören auch Sachen dazu wie Kinderbeihilfe und natürlich auch im Sinne eines leistungslosen Einkommens Kapitaleigentümer selbst. Also wir geben heute eigentlich in diesem System schon sehr viel Geld für all diese Gruppen aus, was nachher eigentlich nicht mehr notwendig wäre. Die ganzen Zuwendungen könnte man hier mit wegstreichen. Die Kapitaleigentümer kriegen nicht übermäßig viel Geld, so wie es heute ist. Und dadurch wird das Ganze praktisch viel besser machbar, als wir, wenn wir das heute in unserem System etablieren wollen würden. Da mit dem Fließgeld zu rechnen ist, dass viele Kapitaleigner oder Mitspieler dieses Systems in die Sachwerte flüchten, vor allem in Grund und Boden, ist der dritte Punkt die Reformation des Bodenrechts. Soll beinhalten, dass es eine Art Nutzungsgebühr geben soll, ähnlich wie wir heute schon die Grundsteuer haben, die allerdings dann so hoch ist, dass es sich nicht mehr lohnen würde, hier großartig in den Boden zu flüchten. Das Recht ist übertragen und vererbbar, und was für Wissensmanufaktur auch immer sehr wichtig ist zu erwähnen, es handelt sich hier nicht um ein Enteignungssystem oder Modell, sondern wirklich um eine Reformation, die den Menschen eigentlich keine wesentlichen großen Nachteile unter den Strich bringen soll. Und last but not least, Punkt 4, eine freie Presse, sodass auch Journalisten, die abseits der großen Medienkonzerne stehen und eine alternative Meinung vertreten, auch ihre Sende- und Redezeit in den Massenmedien bekommen, um dort ihre Meinung und Modelle zu präsentieren, sodass die Menschen die Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu bilden und eine Meinungsdurchmischung zu erleben. Das zweite theoretische Konzept, was ich ansprechen möchte, nennt sich demokratische Geldordnung, ist von Christian Felber, einem Herrn aus Österreich, der auch schon Bücher geschrieben hat und sich momentan mit der Gründung einer demokratischen Bank befasst, was auch eine sehr interessante Sache ist übrigens, und der, ich würde mal als blühenden Demokraten bezeichnen, der möchte das Ganze auf sehr demokratische Weise lösen. Und zwar insofern, dass er mit der Demokratie als solches, also durch die Menschen, die Regeln selbst festlegen lässt. Das heißt, Menschen sollten sich zusammenfinden, um zu definieren, wer soll Geld schöpfen, in welcher Form soll dies passieren, was ist die Rolle der Banken, in welchem gesetzlichen Rahmenwerk bewegen sich die. Wie wollen wir unsere Währung gestalten, national wie auch international. Und das Ganze möchte er mittels Geldkonvente realisieren. Das heißt, er wählt einen Ansatz von unten nach oben. Sprich, es sollten sich Menschen nach seiner Vorstellung einmal in Gemeinden treffen, dort diese Regeln aufstellen, Änderungen herbeiführen, und dann, wenn das gut funktioniert, kann man das Ganze dann auf die nächsthöhere Ebene bringen, auf die Länderebene, weiter auf die staatliche bis hin zu globalen Maßstäben. Das ist seine Idee, wie das Ganze wachsen soll. Und der dritte Ansatz ist von Professor Franz Hörmann. Er ist Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien und hat das Konzept des Infomoney entwickelt. Er bricht mit dem Mantra, dass Geld als Tauschmittel fungiert, sprich eine Einheit ist, die wandert, getauscht wird, weitergegeben wird, sondern er sagt, Geld sollte beim Erbringen einer Leistung geschöpft werden, also existent werden und beim Konsumvorgang wieder vernichtet werden. Wer sich mit dem ein bisschen gedanklich schwer tut, möge vielleicht das Wort Geld gegen Gutpunkte ersetzen. Ich glaube, dann wird es viel bildlicher vorstellbar, dann ist es etwas einfacher. Er meint mit diesem Konzept auch, dass eine Entlohnung nach einem bestimmten Leistungskatalog erfolgen sollte. Das heißt, man bekommt dann für seine Tätigkeit, die man vollzieht, das kann alles Mögliche sein, das muss nicht unbedingt ein Job im klassischen Sinne sein, so wie wir es gewohnt sind. Es kann auch ein Dienst an der Gesellschaft oder vielleicht ein Dienst an sich selber sein, der die Gesundheit steigert, was weiß ich, etwas, was entlohnenswert erscheint. Und weitere Konzepte, Eckpunkte seines Konzeptes sind die dadurch mögliche asymmetrische Zahlungsvorgänge. Das heißt, es kann dann sein, dass ich für eine Ware einen anderen Preis bezahle, als der Händler oder der Hersteller dieser Ware erhält. Das ist auch etwas sehr Neues, etwas sehr anderes in diesem Konzept. Weiters meint er, dass Produkte, die im Überfluss verfügbar sind, zum Beispiel Gebäck könnte man hier heranziehen, kostenfrei sein könnten. Er beinhaltet auch ein Konzept zur Arbeitung der aktuellen Schuldenlast. Also er überlegt sich auch, wie wir von dem heutigen System in dieses dann hineinkommen und sieht es auch als Vorbereitung zur zentralistischen Konzepte der Geschenkökonomie. Das heißt, dass man eigentlich dann nicht mehr etwas verlangt, sondern eigentlich etwas bekommt. Das ist sicherlich das, wie soll ich sagen, ein bisschen am weitesten entfernte Konzept von diesen drei, aber ich meine, es ist doch sehr lohnenswert, sich damit mal zu beschäftigen, weil es einfach mal einen Blick über den Tellerrand ermöglicht und einmal etwas ganz anderes ist. Ja, soweit die Theorie. Nun zur Praxis. Was können wir jetzt schon machen? Weil diese drei Sachen sind ja auch machbar natürlich, aber ist für jeden Einzelnen von uns nicht ad hoc anwendbar. Das heißt, ich möchte auch als Mandatar überlegen, was kann ich denn schon tun? Es gibt sicher demokratische Wege, im Sinne der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, wohlgemerkt. Das heißt, ich gehe jemanden wählen, der mich dann vertritt. Ich persönlich bin bei dem Konzept leider schon etwas skeptisch geworden, weil ich durch die vorher genannte Einflussnahme der Kapitaleigner, der Mächtigen sozusagen, auf die Politik hier skeptisch bin, dass die großen Parteien etwas hier verändert werden für uns. Ich glaube gleichzeitig, dass kleine Parteien sich sehr schwer tun, sich zu etablieren, den Weg nach oben schaffen, ohne um dabei trotzdem noch gegen den Strom schwimmen zu können, sich durchzusetzen gegenüber den großen Parteien, Medien, Wirtschaftsführenden. Deswegen ist der Weg für mich nicht so ideal. Man könnte natürlich auch eine Revolution andenken. Ich habe heute schon Henry Ford gehört, ich mag da auch ein sehr bekanntes Zitat von ihm wiederbringen. Henry Ford hat gesagt, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution, und zwar vor morgen früh. Wobei ich auch hier wieder sehr skeptisch bin, weil Gewalt sollte erstens keine Lösung sein, zweitens ist der persönliche Handlungsspielraum hier genauso klein wie die Voraussage, wie das Ganze enden soll, in welchem Zustand wir dann enden, wo das Chaos dann wieder seinen Weg hinführt. Das hatten wir historisch immer wieder schon, ist nicht sehr absehbar, was dabei rauskommt, darum auch hier bin ich skeptisch. Was ich propagieren möchte, ist, dem System Energie zu entziehen. Wir haben heute schon viel von Energie gehört, freie Energie. Auch hier ist Energie im Spiel, und zwar persönliche Energie von uns allen, die wir als Teilnehmer dieses Systems auch mittragen, auch beisteuern. Das Ganze besteht aus zwei Schlagworten, die ich dann noch erläutern werde, und zwar Steuer- und Systemboykott, sowie daraus folgend ein Aufbau eines alternativen Lebensmodells, natürlich je nach den individuellen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Das ist bei vielen dieser Punkte, die ich dann gleich nennen werde, nicht für jedermann alles anwendbar, das ist auch klar. Aber es geht eher bei dieser Idee um die Marschrichtung, die Denke. Und wenn jemand weiß, wo man hin will, dann findet man den Weg oft selber. Und natürlich Wissen erlangen und weitergeben. Wie ich heute in der Früh schon erwähnte, ich glaube, dass dieses Wissen noch sehr unverbreitet ist. Viele dieser Punkte, viele dieser Problematiken, die daraus erwachsen. Und viele Menschen wissen hier noch viel zu wenig über diese Dinge. Und dieses Wissen sich selbst anzueignen und dann aber auch weiterzugeben an die, die es noch nicht wissen, ist für mich eigentlich fast der wichtigste Punkt, um hier Bewusstseinsbildung zu vollziehen. Ja, Steuerboykott. Aus was könnte das bestehen? Es ist sicher keine Komplettauflistung. Wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, findet man sicher noch viele weitere Ideen. Erstens Konsumreduktion ist gleichzeitig der ganz wichtigste Punkt. Weil dadurch, dass wir konsumieren, bringen wir das Geld wieder hinein, bringen wir die Energie hinein, bestärken eigentlich die oft großen Firmen darin, in dem, was sie tun. Dazu gehört auch Energie, genau, Strom, Benzin, alles Mögliche. Dasselbe Horn bläst Tauschhandel. Es gibt Tauschpreise, wo man sich zumindest einen Teil seiner Bedürfnisse abdecken kann. Man kann das auch im Freundes-, Familien-, Kollegenkreis betreiben. Ähnliches Thema ist, Gegenstände zu reparieren, nicht wegschmeißen und was Neues kaufen, sondern mal schauen, ob man es reparieren kann. Bei sehr vielen mechanischen Sachen vor allem ist das oft noch möglich. Es gibt dazu Reparaturcafés immer wieder. Auch der Tauschpreis ist eine sehr gute Möglichkeit, dort Leute zu finden, die einem helfen. Es gibt ein Reparatur- und Servicezentrum in Wien, Lust, oder auch über Freunde etc., wer halt irgendwas kann. Und damit irgendwer irgendwas kann, ist es auch wichtig, dass man sich selber weiterbildet. Das heißt, auch hier empfehle ich ein bisschen zu investieren in Werkzeug und eigene Fähigkeiten. Viele Sachen verlieren ihren Schrecken, wenn man es einmal gemacht hat. Man lässt sich es mal zeigen, man probiert es einmal aus und schon kann man Rohre schweißen, was weiß ich, Steckdosen reparieren, viele Sachen. Ja, ein weiterer Punkt, auch wieder genau in Richtung Konsum hier. Nutzen alternative Energiequellen. Solar, Erdwärme ist etwas Bekanntes. Vielleicht auch andere Möglichkeiten der Energiegewinnung, haben wir heute schon gehört, freie Energie. Erhöht auch die eigene Unabhängigkeit und damit Sicherheit. Das heißt, man sollte auch hier nicht nur rechnen, in wie vielen Jahren amortisiert sich das, sondern es hat auch interessante Nebenwirkungen für die eigene Autarkie. Umstieg auf alternative Fortbewegung ist auch ein Punkt, den man versuchen kann zu leben. Fahrrad bringt gleichzeitig auch eine Möglichkeit des Sportersatzes. Vielleicht spart man sich dadurch sogar das Fitnesscenter am Abend auch wieder ein. In den Öffis hat man Zeit, ein Buch zu lesen oder andere Sachen oder sich YouTube-Videos anzuschauen. Spart man sich dann auch wieder Zeit für anderes, was man dann am Abend machen kann. Also man kann die Sachen dann auch intelligent kombinieren und sich so zurechtlegen, dass man da mehrfache Vorurteile daraus generiert. Auch wieder für den, den es betrifft, Anbau von eigenen Lebensmitteln wäre eine Möglichkeit, sich sehr gesund und nachhaltig zu ernähren. Das macht auch Spaß und schmeckt auch sehr gut. Und wenn man diese ganzen Punkte beachtet und vielleicht schon danach leben kann, hat man eine ganz interessante Möglichkeit, die man nutzen kann, und zwar nur mal das Geld zu erarbeiten, was eigentlich notwendig ist. Das heißt, ich könnte vielleicht im Endeffekt sogar auf Teilzeit umsteigen oder als Selbstständiger meine Arbeitszeit reduzieren und habe damit auch andere Möglichkeiten. Systemboykott. Hier geht es weniger um das Konsumieren und Geld sparen, sondern eher das Wirken. Das ist die andere Form von Energie, die wir dem System hier auch geben. Punkt 1, überflüssiges Geld von der Bank abheben. Wie ich vorher gesagt habe, kann die Bank mit einer gewissen Mindestreserve sehr viel aus diesem Geld machen, sehr viel neues Geld kreieren und Schulden kreieren. Dadurch hat das eine Wirkung, wir kennen sie Bankrun, wenn jeder sein Geld abhebe oder jeder 50. sein Geld abhebe, würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Private Pensionsversicherung ist auch etwas, wo ich kritisch bin. Das vereint eigentlich die negativen Teile von Geld als digitales, fassbares Zahlungsmittel und auch das Gebundensein des Geldes. Es ist für den Staat ein sehr leichtes, an dieses Geld heranzukommen. Ich kann es nicht abschöpfen. Natürlich kann man auch gemeinnützige Tätigkeiten vollbringen. Man kann der Alternativszene, sage ich jetzt mal, im Nachschub verhelfen. Das kann unser Verein auch sein. Das kann eine andere Gruppierung sein, der Pakt oder da gibt es ganz viele Sachen. Nicht alles, was am Markt ist, ist hier gut, aber ich glaube, man findet dann heraus, wo man seine Energie investieren kann. Auch Tauschpreise wären da ein Beispiel. Wer sich interessiert, kann uns nachher ansprechen, auch da gibt es Möglichkeiten. Lokale Erzeugnisse von Kleinbetrieben ist ein Punkt, ganz wichtig, auch Medienverweigerung. Da möchte ich appellieren, schaltet den Fernseher aus, hört auf, diese Zeitungen zu lesen, vor allem die Gratiszeitungen, es gibt so viele Informationen, die man sich aus dem Internet holen kann, die interessant sind, die wertvoll sind. Wir brauchen das in der Form eigentlich nicht mehr. Ich verwende den Fernseher seit Jahren nicht mehr und jedes Mal, wenn ich einschalte, nach einer halben Stunde habe ich es da. Es ist unerträglich, wenn man mal draußen ist. Wirksamkeit von Alternativmedizin, glaube ich, brauche ich nicht weiter erläutern, freie Software und vieles mehr. Das heißt, mit diesem Steuersystemboykott beginnt eigentlich schon dieses alternative Lebenskonzept. Es ist sehr wichtig, hier geistig mitzuarbeiten, das heißt, man sollte offen sein, man sollte Neues ausprobieren können, neugierig sein. Freiheit und Mut ist wichtiger als Sicherheit. Glaubenssätze ist ein ganz ein großes Thema, sollte man selber hinterfragen, warum sage ich das, warum denke ich das, geht es wirklich nicht anders. Und letztlich auch das Haben durch das Sein ablösen, sich nicht definiert durch das, was ich habe, was ich an Geld, Besitz, Gütern habe, sondern das, was ich bin, was ich repräsentiere und verfolge. Die wahre Gefängnistür ist im eigenen Kopf. Das ist genau dieser Punkt, wo wir eigentlich selbst uns überwinden und frei werden müssen. Und das ist die gute Nachricht, das kann sich aber auch selbst verstärken. Ich habe es Aufwärtsspirale fürs alternative Lebensmodell genannt. Und zwar so, dass, wie gesagt, man auf Konsum verzichten kann, seine Fixkosten reduzieren kann. Durch diesen irgendwie geringeren Geldbedarf habe ich die Möglichkeit, auch meinen Arbeits- und persönlichen Energieaufwand zu reduzieren, was wiederum dazu führt, dass ich eigentlich mehr Zeit und Ressourcen, Energie, Geld für alternative Dinge und auch Informationen habe, die mir aber wiederum, nicht alle, aber sicherlich einige, auch die Möglichkeit geben, weniger konsumieren zu müssen. Aus Notwendigkeit oder weil ich es auch nicht mehr will. Und das Tollste an dieser Sache ist, als Beiwerk, quasi als Zusatznutzen, habe ich auch hier die Möglichkeit, durch diese alternativen Sachen und Informationen, ich glaube, ich renne hier in dieser Runde eine offene Tür ein, sich selbst weiterzuentwickeln, Sachen zu erfahren, autarker zu werden, souveräner zu werden. Und das ist etwas, was wirklich toll ist. Man kann dadurch zufriedener und mehr im Leben und mehr Möglichkeiten haben. Und das ist so der Motivator, den ich mitgeben möchte. Ja, und der letzte Punkt, Wissen erlangen und weitergeben. Noch ein Zitat. Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit. Ist von Bertolt Brecht und schlägt genau in diese Kerbe. Sie haben jetzt von mir schon einige Sachen hier gehört, wahrscheinlich an vielen anderen Gelegenheiten noch weiteres. Ich rege Sie an, sich zu informieren. Informieren Sie sich selber, geben Sie diese Informationen weiter an Kollegen, Freunde, Bekannte, Familie. Es ist wichtig, dass hier dieses Tabu gebrochen wird, dass man über diese Sachen nicht spricht, dass man sich traut. Und ja, meine nächste Folie ist auch interessant. Da möchte ich jetzt bitten, was unüblich ist, vielleicht Ihre Telefone und Kameras zu zücken und diese Folie vielleicht abzulichten. Da stehen nämlich sehr viele Informationsquellen drauf, wo man sich informieren kann im Internet, auf YouTube, Bücher und auch der Link zu dieser Präsentation, die nachher im Internet stehen wird. Ich bin auch gern bereit, die auch in erweiterter Form, es war heute sehr knapp für das große Thema, auch bei anderen Gelegenheiten noch zu verfeinern oder zu wiederholen. Ja, und bevor ich zu dieser Folie komme, möchte ich noch die letzte Frage stellen. Nehmen wir an, ich würde es 10 Personen sagen oder 10 Menschen sagen, diese ganzen Informationen, und diese 10 Menschen würden es wieder weiteren 10 Menschen weitererzählen, die es noch nicht wissen. Wie oft müsste dieser Vorgang des Weitererzählens passieren, damit es die gesamte Erde weiß? Die Auflösung genau 10 Mal. Öfters müssen wir es nicht weiter sagen. Das ist exponentielles Wachstum in diesem Sinne. Immer der letzte Folie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.